Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christian Florin. Guten Morgen. Der Traum vom Frieden und der Traum von Moskaus spiritueller Macht, das sind die Themen dieser Ausgabe von Tag für Tag. Mit dem evangelischen Friedensethiker Ralf Becker spreche ich gleich darüber, was vom Szenario eines gerechten Friedens übrig bleibt angesichts eines Angriffskrieges. Und wir blicken in die Geschichte, auf den Mythos der russisch-orthodoxen Kirche als Schutzmacht des christlichen Abendlandes und aktuell mit Putin als Schutzpatron. Eine von vielen Friedensdemonstrationen. Das hier war eine Kundgebung aus Hamburg. Dona nobis pacem, gib uns Frieden, ein Gebetsruf. Im Namen des christlichen Gottes wurden einerseits Kriege geführt, andererseits gehört das Friedensgebet zum Grundwortschatz des Christentums. Und auch das Nachdenken über einen gerechten Frieden hat eine lange Tradition in den christlichen Kirchen. Gerade die evangelische Friedensethik hatte sogar konkreten politischen Einfluss, etwa auf die Entspannungspolitik der 1960er Jahre, auf die Friedensbewegung und die Proteste gegen den NATO-Doppelbeschluss in den 1980er Jahren. Ralf Becker von der Landeskirche Badens macht sich professionell Gedanken über Krieg und Frieden. Er ist Koordinator der bundesweiten Initiative Sicherheit neu denken. Guten Morgen, Herr Becker.
Schönen guten Morgen, Frau Florin.
Herr Becker, waren Sie bei einer Friedensdemonstration dabei?
In der letzten Zeit jetzt nicht. Ich bin aber mit allen Menschen in Kontakt, die diese Friedensdemonstration organisieren und auch mit vielen, die teilgenommen haben. Meine Rolle ist eher, gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz, Botschafter Ischinger, auf die Politik einzuwirken, dass es möglichst zu einer Gewaltdeeskalation kommt.
Im November vergangenen Jahres hat das Forum Evangelische Friedensethik unter anderem eine Pressemitteilung veröffentlicht mit Blick auf Russland und die war überschrieben mit der Zeile »Mehr Entspannung wagen«, spielte also auf Willy Brandt an, »Mehr Demokratie wagen« und auf die Entspannungspolitik von damals. Erscheint Ihnen das heute naiv?
Nein, überhaupt nicht. Man muss sich doch eher fragen, ob es nicht naiv ist, wenn wir versuchen, Konflikte in der Welt militärisch zu lösen und auf Gewalt mit Gewalt zu reagieren. Ich habe in meiner langjährigen Ausbildung viel gelernt von Juden, die sich, nachdem ihre gesamten Familien ausgelöscht wurden im letzten Weltkrieg, Gedanken gemacht haben. Was sind die Ursachen? Wie können wir diese Gewalt überwinden? Und ich habe von diesen Juden gelernt, dass ein wesentlicher Grund für Hitlers Aufstieg war die Demütigung Deutschlands im Versailler Friedensvertrag 1918. Und da geht es dann ganzen Nationen genauso wie Einzelmenschen. Wenn wir uns gedemütigt fühlen, dann gibt es oft eine Reaktion, die manchmal auch gewaltsam ist, um sich wieder zu erhöhen und manchmal zu überhöhen. Und genau das erleben wir jetzt bei Präsident Putin, denn er fühlt sich unserer Ansicht nach zu Recht seit 30 Jahren betrogen vom Westen, weil wir 1990, als wir diese friedliche Einigung in Europa hatten, vereinbart haben, dass wir gemeinsame Friedens- und Sicherheitsstrukturen in Europa aufbauen unter dem Dach der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und wir haben diese Chance verpasst, obwohl sich damals alle so gefreut haben und haben stattdessen die NATO-Osterweiterung betrieben, vor der Putin jetzt zunehmend in Angst gegangen ist.
Sie haben gesagt, zu Recht wird ein Angriffskrieg geführt? Oder bezeichnen Sie das nicht als Angriffskrieg, was da stattfindet?
Doch, ein Angriffskrieg ist natürlich mit nichts zu rechtfertigen. Ich habe nur gesagt, Putin fühlt sich mit Recht betrogen. Das gibt ihm nicht das Recht, einen Angriffskrieg zu führen. Und auch jede Nation hat selbstverständlich das Recht, sich auch mit Gewalt zu verteidigen. Das steht außer Frage. Die Frage ist nur, was ist der entscheidende Punkt, mit dem wir Putin erreichen können, damit diese Gewalt aufhört und nicht, wie es jetzt scheint, in einen langjährigen Guerillakrieg dann überführt wird?
Sind denn imperiale Ansprüche gerechtfertigte sicherheitspolitische Interessen?
Tja, das ist eine gute Frage. Natürlich theoretisch nicht. Wenn wir uns die Praxis angucken, und das tun die Kirchen eben seit Jahrhunderten, dann leben wir tatsächlich immer noch in einer gewaltvollen Welt. Also auch die USA lassen es sich nicht gefallen, wenn Atomraketen in ihrer unmittelbaren Nähe aufgestellt werden, siehe die Kuba-Krise. China verhält sich ähnlich, Russland auch. Da tun sich die Großmächte alle recht wenig. Und es kommt darauf an, auf intelligente Art und Weise, dass wir Menschen zusammen dieses alte Denken überwinden, dass es uns Sicherheit gäbe, wenn wir eben militärisch immer weiter aufrüsten, was ja heute in Zeiten der Pandemien und der Klimakrise tatsächlich auch spürbar ist, dass die Sicherheitsbedrohung ja inzwischen doch weltweit von ganz woanders herkommt.
Aber inwiefern stellt die Ukraine eine Sicherheitsbedrohung dar? Die Ukraine hat doch Russland nicht bedroht.
Das ist so aus unserer Perspektive. Wenn Sie sich in die russische Perspektive hineinversetzen, dann hat Präsident Putin seit 2001 in seiner vielbeklatschten Rede im Bundestag darauf hingewiesen, dass diese NATO-Osterweiterung tatsächlich sein Sicherheitsgefühl bedroht, weil er 1990 der deutschen Einigung zugestimmt hat. Also die Sowjetunion, damals Gorbatschow, die haben ja 350.000 Soldatinnen allein aus der DDR abgezogen damals, gegen das Versprechen, dass wir eine gemeinsame europäische Sicherheitsordnung aufbauen. Und dann musste Russland erleben, dass sich stattdessen immer die NATO ausgeweitet hat. Und obwohl sie selber einen Beitrittsgesuch an die NATO auch gestellt haben, dieses wurde erst gar nicht beantwortet, dass also tatsächlich eine Sicherheitsstruktur des Westens aufgebaut wurde, in die sich Russland nicht einbezogen fühlte. Und jetzt drohte eben die zunehmende Bewaffnung mithilfe der NATO in der Ukraine. Und dass Putin letztlich auch Angst hatte, dass in der Ukraine dann doch auch Atomwaffen aufgestellt werden könnten, die dann in unmittelbarer Nähe von seinem Land sind.
Das klingt so, als sei der Angriff auf die Ukraine Notwehr. Was bedeutet das, was Sie sagen, jetzt? Wie sollte es Ihrer Ansicht nach weitergehen?
Also wir finden es ganz wichtig, dass die Politik jetzt überlegt handelt. Wir sollten nicht in einen Krieg hineinstolpern und die Fehler wiederholen, die wir in der Reaktion auf die Gewalt 9/11, das war ein furchtbarer Anschlag in New York. Nur dass wir da mit Krieg reagiert haben und mit Aufrüstung und in Afghanistan einmarschiert sind, hat sich ja bekanntermaßen zum Desaster entwickelt. Ähnliches sehen wir im Irak und in Libyen. Das heißt also, zunehmende Gewalt, das ist eine alte Denke, die aber nicht wirklich in die Zukunft führt, sondern wir raten dazu, dass wir tatsächlich diese Idee der gemeinsamen Sicherheitsordnung, dass wir die ganz stark in Verhandlungen einbringen, denn das ist das, was Putin bis zuletzt, bis heute explizit äußert. Und da könnte es ein Weg sein, zu vereinbaren, dass die Ukraine ein neutraler Staat wird und wir eben in Verhandlungen eintreten. Wenn wir das Putin zusagen, wäre die halbe Miete schon gewonnen. Und mit ihm in Verhandlungen eintreten, jetzt wirklich das nachzuholen, was wir seit 30 Jahren versäumt haben, nämlich dieser Aufbau einer wirklichen inklusiven europäischen Friedensordnung.
Aber der jetzt Gewalt anwendet, ist doch Putin. Und verhandelt wurde ja bis zum Schluss. Es wird ja auch jetzt noch verhandelt. Was macht Sie, optimistisch ist vielleicht das falsche Wort, aber zuversichtlich, dass mit einem solchen Herrscher zu verhandeln ist?
Die Erfahrung. Gucken Sie sich Nordkoreas Machthaber an. Der hat aufgerüstet, weil er auf Augenhöhe mit den USA verhandeln wollte. Die USA haben ihn aber natürlich aus unserer Sicht Jahre, Jahrzehnte lang nicht ernst genommen und haben wirklich mit Drohungen reagiert. In dem Moment, wo US-Präsident Trump bereit war, sich mit diesem Machthaber zu treffen, hat er ein Jahr lang auf alle Atomtests verzichtet und fühlte sich befriedigt, indem er ernst genommen wurde. Und dieses Gefühl fehlt Putin, dass er vom Westen ernst genommen wird, Das ist letztlich eine Reaktion, wie wir sie vielfach auch bei Kindern haben. Wenn sie sich nicht gehört fühlen, greifen sie zu Gewalt. Aber das eigentliche Bedürfnis dahinter ist, gehört zu werden und ernst genommen zu werden. Und ich sag mal, als Erwachsene auch auf Augenhöhe miteinander, selbst für Kinder gilt das, wenn man mit ihnen auf Augenhöhe spricht, kann man dort sehr viel erreichen. Und das gilt auch für die gewalttätigsten Machthaber der Welt, deren Handeln natürlich absolut zu verurteilen ist.
Das bedeutet aber, die Menschen in der Ukraine alleine zu lassen. Die zahlen ja einen hohen Preis dafür. Es gibt Friedensethiker, die sagen, es ist nicht nur hinzunehmen, die Ukraine jetzt auch mit Waffenlieferungen zu unterstützen, sondern es ist sogar geboten, diese Art der Nothilfe zu leisten. Wie ist Ihre Position dazu?
Ja, die Friedensethik beider großen Kirchen sagt eindeutig, es gibt das Recht auf auch gewaltsame Selbstverteidigung. Das ist unbestritten. Und das ukrainische Volk wählt auch diesen Weg. Die Frage ist ja für uns, steigen wir in diesen Weg ein? Ich habe für jeden Verständnis, der heute sagt, wir müssen da auch in die Ukraine Waffen liefern, diesem Volk beistehen. Nur wir wissen ja auch, die Flugverbotszone zum Beispiel, die dann wirklich einen Schutz bedeuten würde, da sagen mit Recht die NATO und die UNO, das können wir nicht machen, weil einfach Putin militärisch nicht zu besiegen ist. Das heißt, es ist eine Frage der Klugheit, auf welchem Weg ich dann wirklich nachhaltig dieser Gewalt begegne. Im Moment läuft alles darauf hinaus, das sagt auch unser Bundesnachrichtendienst, Putin sitzt fest im Sattel. Es wird einen langjährigen Guerillakrieg geben und der bringt ja auch sehr viel Leid. Und diese Spannung natürlich auszuhalten, Menschen, die verständlicherweise jetzt nach Waffen rufen, nicht immer weiter mit Waffen zu versorgen und nicht in diese Eskalationsspirale zu kommen, die wir oft vor großen Kriegen erlebt haben, sondern wirklich besonnen und vernünftig zu reagieren und auf den Kern der Themen zu fokussieren, die wirklich diesen Krieg auch überwinden könnten.
Vielen Dank. Ralf Becker von der Initiative Sicherheit neu denken hofft darauf, dass mit Klugheit und Diplomatie noch etwas zu erreichen ist. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
In dieser Sendung seit Kriegsbeginn täglich über die Rolle der verschiedenen orthodoxen Kirchen berichtet. Gestern predigte der Moskauer Patriarch Kirill und er sprach von einem, wie er sagte, metaphysischen Kampf, in dem es auch darum gehe, christliche Werte zu schützen vor einer Kultur der Dekadenz. Als Inbegriff des Sittenverfalls gilt ihm Homosexualität. Es war eine homophobe Predigt. Solche Erzählungen sind nicht zu verstehen ohne einen Blick auf den Gründungsmythos, auf die Entstehung der sogenannten Heiligen Rus. Eine Massentaufe im 10. Jahrhundert begründet das Selbstverständnis der russisch-orthodoxen Kirche als Hüterin des christlichen Abendlandes und sie begründet nicht nur ein geistliches Sendungsbewusstsein, sondern jetzt auch konkrete Besitzansprüche gegenüber der Ukraine. Wie es sich mit der Erzählung der Heiligen Rus und Moskau als dem dritten Rom verhält, das hat Jürgen Buch recherchiert.
Ein Rockkonzert in Kiew 2008. Auf der Bühne steht als Ehrengast der damalige Metropolit von Kaliningrad und Smolensk, der heutige Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche, Kirill I. Er begrüßt das Publikum.
Die святая купель Днепровского крещения родила великий христианский народ.
Die heilige Taufe am Dnieper hat ein großes christliches Volk geboren, eben jenes Volk, zu dem wir gehören. Heute kam Patriarch Alexei nach Kiew, in die Mutter aller russischen Städte, um 1020 Jahre der Taufe mit dem ganzen Volk der Heiligen Rus zu feiern.
Die Heilige Rus, das ist die Kiewer Rus, der alte ostslawische Siedlungsraum, dessen Herrscher aus Skandinavien gekommen waren, die Warega, auch Ruotsi genannt, wovon sich die Bezeichnung Rus ableitet. Als christliches Territorium entstand die Kiewer Rus durch die legendäre Massentaufe im Dnieper-Fluss 988. Fürst Wladimir hatte die Taufe der Rus in die Wege geleitet, denn er brauchte ein christliches Volk und auch persönlich die Taufe, um die Schwester des byzantinischen Kaisers Basileus II. Zu heiraten. Diesen enormen Prestigegewinn wollte sich Wladimir nicht entgehen lassen. Der Preis dafür? Die Taufe und ein Kriegszug gegen die Krim, die gegen die Herrschaft des byzantinischen Kaisers rebellierte. Glaubt man den Legenden, so hat Wladimir seinen Kriegszug gegen die Krim dazu genutzt, sich an Ort und Stelle taufen zu lassen. In einem Film über die Bedeutung der Krim für Russland erklärt der Historiker Leonid Reschetnikow:
Отсюда началась историческая миссия русского народа. Нести свет Христов миру.
Hier begann die historische Mission des russischen Volkes, das Licht Christi, unser Verständnis vom Leben und unsere orthodoxe Zivilisation der ganzen Welt zu bringen. In dieser Kapelle wurde Fürst Wladimir getauft. Wir haben diese Quelle lange vergessen und müssen sie säubern, sonst begreifen wir die Mission Christi nicht, mit der er das russische Volk betraut hat. Dass die Wiedervereinigung mit der Krim unter Präsident Wladimir erfolgte, Putin, ist nicht nur ein geopolitisches Ereignis. Es ist ein göttliches Ereignis, ein Neubeginn der göttlichen Mission, die das russische Volk seit 1000 Jahren erfüllt.
Leonid Reschetnikow ist Direktor des Russischen Instituts für strategische Forschung. Die Annexion der Autonomen Republik Krim im März 2014 durch Russland bezeichnete Historiker als göttliches Ereignis und Präsident Wladimir Putin stößt in seiner Rede an die Nation im Dezember 2014 ins gleiche Horn.
Ведь именно здесь, в Корсуне, принял крещение князь Владимир, а затем и крестил всю Русь.
Und genau hier in Korsun wurde Fürst Wladimir getauft. Das Christentum wurde zur starken, verbindenden Kraft, durch die eine einheitliche russische Nation und ein einheitlicher Staat entstand, aus den unterschiedlichen Stämmen der ostslawischen Welt. Das gibt uns allen Grund zu sagen, dass die Krim, das alte Korsun und Sevastopol für Russland eine außerordentliche, zivilisatorische und sakrale Bedeutung haben. So wie der Tempelberg in Jerusalem für die Gläubigen des Judentums und des Islam. Und ebenso werden wir uns dazu verhalten. Heute und für immer.
Отныне и навсегда.
Jeder, der historisch sich ein wenig auskennt, der muss ja sofort zu der Erkenntnis kommen, dass das eine ganz fragwürdige Äußerung ist, weil die Krim eigentlich bis zu Zeiten Katharinas der Große nicht Teil des russischen Imperiums gewesen ist.
Heinz Ohme ist Professor an der Berliner Humboldt-Universität und erforscht die orthodoxen Kirchen.
Und dass das nun nach der Okkupation der Krim formuliert wird, macht ja auch deutlich, welche Intentionen damit verbunden sind. Die Wiege der russischen Kultur und auch der russisch-orthodoxen Kirche geschichtlich, das ist die Ukraine, das ist Kiew, aber nicht die Krim.
Kiew wird nach der Taufe Wladimirs als christliche Residenz ausgebaut. Jetzt entstehen Kirchen und Klöster und bald wird die Stadt als neues Jerusalem bezeichnet. Die Idee des neuen Jerusalem ist seit dem 7. Jahrhundert auf Byzanz bezogen. Nun ist sie selbstbewusster Ausdruck der aufstrebenden ostslawischen Herrscher, das alte Christentum neu zu schaffen. Kiew als Mutter der russischen Orthodoxie ist eine Zwischenstation auf dem Weg nach Moskau. Das ostslawische Reich geht im 13. Jahrhundert durch den Ansturm der Tataren unter. Jahrhundertelang sind die Gebiete östlich von Kiew und das heutige Zentralrussland samt Moskau den Eroberern tributpflichtig. Kiew und die Westukraine gehören zu Polen. Im 15. Jahrhundert befreit sich Moskau von der Tatarenherrschaft und es beginnt die sogenannte Sammlung der russischen Erde. Moskau läuft Kiew auch als geistliches Zentrum den Rang ab. 1589 wird es Sitz des Patriarchen und emanzipiert sich von seinen byzantinischen Wurzeln. Moskau als Erbe von Byzanz, als das neue Rom, das dritte Rom. Diese These formuliert der Mönch Philofei um 1520.
Der Zar ist auf der ganzen Erde der einzige Herrscher über die Christen, der Lenker der heiligen göttlichen Throne, der heiligen Kirche, die statt in Rom und Konstantinopel in der gesegneten Stadt Moskau ist. Sie allein leuchtet auf der ganzen Welt heller als die Sonne. Denn wisse, alle christlichen Reiche sind vergangen, gemäß den prophetischen Büchern. Zwei Rome sind gefallen, aber das dritte steht. Und ein viertes wird es nicht geben.
Also die sogenannte Idee von Moskau als dem dritten Rom, die im 16. Jahrhundert entstanden ist, spielte bis 1917, vor allem im 19. Jahrhundert, eine große Rolle für ein russisches Sendungsbewusstsein, könnte man sagen. das im 19. Jahrhundert eng verbunden war mit einer Schutzfunktion für die orthodoxen Balkanvölker und deren Befreiung von der osmanisch-türkischen Herrschaft und hat dann vor allen Dingen natürlich auch eine Grundlage für einen russischen Imperialismus dargestellt.
Im 19. Jahrhundert entsteht auch die Parole Autokratie, Orthodoxie, Volkstümlichkeit, die auf den Punkt bringen soll, was russisch sein ausmacht, erklärt der Theologe Heinz Ohme. Ein starker Staat, eine starke kirchliche Stütze desselben und die Gemeinschaft des gläubigen Volkes. Mit der Oktoberrevolution wird die russisch-orthodoxe Kirche als enge Verbündete des Zarenreiches entmachtet und unterdrückt. Kirchen werden geschlossen oder abgerissen, Priester verfolgt und in Arbeitslager gesteckt. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ändert sich die Situation.
Priester, Bischöfe und Patriarchen waren auf einmal gesuchte Gesprächspartner. Die Kirche durfte in den Massenmedien auftreten, was vorher undenkbar gewesen ist. Es gab regelmäßige Sendungen plötzlich im Fernsehen, wo der jetzige Patriarch damals schon Gelegenheit bekam, am Samstagabend in bester Sendezeit regelmäßig Fragen zu beantworten zu religiösen Themen.
Die Kirchenleitung sucht die Nähe zum Staat und umgekehrt. Präsident Putin tritt gerne in kirchlichem Zusammenhang vor die Fernsehkameras, zeigt sich beim Gottesdienstbesuch, wie er Ikonen küsst oder Kerzen anzündet. Bei einem Treffen mit Patriarch Kirill sagt Putin:
Die russisch-orthodoxe Kirche war zu jeder Zeit an der Seite des Volkes. Sie hat mit dem Volk alles Leid und alle Freude geteilt. Sie hat das Volk unterstützt und inspiriert. Sie hat das moralische Fundament unseres gesellschaftlichen Lebens und unserer nationalen Staatlichkeit gelegt. Die Grundlage all unserer Siege und Errungenschaften sind Patriotismus, Glaube und die Kraft des Geistes. Diese unserem Charakter eigenen Züge halfen unserem Volk 1612, als es darum ging, die Zeit der Wirren zu überwinden. Sie halfen, den Vaterländischen Krieg von 1812 zu gewinnen und ebenso den großen Patriotischen Krieg von 1941 bis 1945.
Die Daten, die Putin nennt, sind bezeichnend. 1612 waren es die katholischen, also westlichen Polen, die die Macht in Moskau übernehmen und das orthodoxe Russland zerstören wollten. 1812, Napoleons Krieg gegen Russland, eine Folge der Französischen Revolution mit ihren, aus orthodoxer Sicht, gottlosen Werten einer menschengemachten Ordnung. Und schließlich, im 20. Jahrhundert, der deutsche Imperialismus und Nationalsozialismus. Das orthodoxe Russland, so die Lehre aus der Geschichte, muss sich stets gegen den Westen verteidigen. Auf dem Allrussischen Weltkongress in Moskau 2006 sagt Patriarch Kirill I., die traditionellen Werte des heiligen Russland hätten Vorrang vor dem Konzept allgemeingültiger Menschenrechte. Er sagt, Russland befinde sich im Kriegszustand mit dem Westen. Auf einer Versammlung der orthodoxen Bistümer Russlands erklärt er, gegen das russische Volk werde ein gut geplanter und blutiger Krieg geführt, der seine Vernichtung zum Ziel habe. Im Westen sei eine gewaltige Industrie der moralischen Verkommenheit am Werke. Die russische Orthodoxie sei die einzige Kraft, die sich dieser tödlichen Bedrohung entgegenstellen könne. Der russische Präsident Putin greift diese Vorlage gern auf.
Heute erfüllt die russisch-orthodoxe Kirche in Russland, in den Ländern, die zum Moskauer Patriarchat gehören, und auf allen Kontinenten eine besondere Rolle. Sie baut Brücken zwischen den Nationen durch guten Rat und gute Taten. Sie hilft, alle Fäden zu erhalten, die uns seit Jahrhunderten verbinden, wichtig sind, und hilft, die viele Millionen umfassende russische Welt zu erhalten.
Wladimir Putin vor vielen Jahren war da zu hören. Die große Erzählung vom heiligen Russland hat Jürgen Buch erklärt. Das war Tag für Tag. Hier im Deutschlandfunk geht es nun weiter mit der Sendung Kontrovers. Welche Bundeswehr benötigt Deutschland? Fragt dann mein Kollege Christoph Heinemann. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.